ARD Crime Time. Der True Crime Podcast. Exklusive Einblicke in spektakuläre Ermittlungen.
15. März 1998, Samstagnacht in Hessen, im Kreis Fulda. Die Polizei wird zu einem verlassenen Taxi gerufen. Auf der Straße liegt ein 59-Jähriger.
Der Mann war jetzt schwer verletzt, das sah man auf dem ersten Blick. Und die Notärztin hat um 4.23 Uhr, also schon wenige Minuten, nachdem sie da war, den Tod festgestellt. Und hat auch, nachdem sie das Gesicht etwas gesäubert hat, festgestellt, dass dort wohl eine kleine Einschusswunde ist.
Thomas Langer von der Kriminalpolizei ermittelt. Durch einen gezielten Kopfschuss wird der Taxiunternehmer Hans Plüschke getötet. Der Tatort? Eine Bundesstraße zwischen Hünfeld und Rasdorf an der Grenze zu Thüringen. War das hier ein Raubmord oder steckt noch mehr dahinter?
Daraufhin haben die Polizeibeamten von der Polizeistation Hünfeld die ersten Maßnahmen getroffen. Die haben abgesperrt und haben auch von der Feuerwehr Hünfeld ein Zelt geordert, um das Taxi, was ja jetzt ein Spurenträger war, von der Witterung zu schützen, dass da eben keine Spuren verwischt oder kaputt gemacht werden. Es war leichter Nieselregen an diesem Morgen. Es war ein Sonntagmorgen und es war sonst wenig Verkehr natürlich.
Ich bin Felix Gebhardt und unser Experte für Fälle aus Hessen ist wieder mit dabei. Markus Cebola, Filmautor für ARD Crime Time. Herzlich willkommen, Markus.
Hallo Felix.
Schön, dass du da bist. Wir waren auch vor erst wenigen Wochen gemeinsam auf einer Bühne mit unserem Podcast. Wir haben in Gießen Hintergründe erzählt über unsere Arbeit. Und wenn Sie das interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, dann empfehlen wir diese Bonusfolge vom Krimi-Festival Gießen, verlinkt in unseren Shownotes. Markus, du hast uns einen neuen Fall mitgebracht. Es ist ein Mord. Auf den ersten Blick könnte man meinen, ein Raubmord, aber da geht's noch um mehr.
Ja, tatsächlich. Das ist diesmal ein sehr vielschichtiger, mysteriöser Fall, der vor allem geschichtlich weit zurückgeht, nämlich bis in die 1960er Jahre, und zwar in die Zeit des Kalten Krieges. Es geht um einen Mord, um den bis heute noch sehr, sehr viele Theorien und Spekulationen kreisen, bis hin zu einer Stasi-Verschwörung. Deswegen haben wir auch diesmal uns entschieden, bei dieser Auseinandersetzung mit diesem Fall auch auf Historiker, Zeitzeugen und auch Wissenschaftler zurückzukommen und haben auch mit denen gemeinsam über diesen Fall gesprochen und was da dahinter stecken könnte alles. Und der Fall trägt den Titel Stasi-Rache oder Raubmord, wer erschoss Hans Plüschke?
Wie kommen die Ermittler denn darauf, dass die Stasi dahinter stecken könnte?
Ja, das hat zum einen mit der Biografie des getöteten Taxifahrers zu tun. Hans Plüschke, der war früher beim Bundesgrenzschutz im Westen, hat er gearbeitet, er war da ein sogenannter Oberjäger an der innerdeutschen Grenze in Osthessen. Und da kam es 1962 zu einem sehr folgenschweren Zwischenfall an dieser Grenze in der Rhön, wo Hans Plüschke, der hier in dem Fall getötete Taxifahrer später, einen Hauptmann der DDR, nämlich Rudi Arnstadt, erschossen hatte. Arnstadt wurde damals in den 60er Jahren als Volkshelden quasi hochstilisiert vom DDR-Regime und gegen den Todesschützen, der damals noch unbekannt war, schwor die DDR-Propaganda Rache. Und das ist dann alles bekannt geworden erst nach der Grenzöffnung, dass Plüschke Arnstadt damals erschossen hatte, 62, was dann eben diesen Verdacht aufkommen ließ, 1998, ob hier vielleicht auch ein Motiv in der Vergangenheit von Hans Plüschke beim Bundesgrenzschutz liegen könnte.
Und das macht diesen Fall auch so spannend, finde ich. Jetzt könnte man auch sagen, 1998 gibt es die Stasi doch gar nicht mehr, den Geheimdienst der DDR. Inwiefern ist diese Rache-Theorie trotzdem realistisch?
Ja, also genau, die Staatssicherheitsbehörde, die wurde 1989 aufgelöst. Und viele kennen sicher diese Bilder, wie damals auch die DDR-Bevölkerung in die verlassene Zentrale in Berlin hereingestürmt ist. Die Blätter liegen überall verstreut rum aus den Akten etc. Also wie gesagt, die Stasi war faktisch 89 nicht mehr existent. Doch trotzdem hält sich diese Vermutung bis heute und gerade auch in der Region, wie ich bei meinen Recherchen gemerkt hatte, dass immer noch diese Theorie, das könnte doch die Stasi gewesen sein, dass es hier noch Vereinzelte gibt, die der Ideologie der DDR noch anhängen, hier hinterstecken könnten. Dann fallen Sätze wie, die Stasi gibt ihre Zielperson nie frei. Und das wäre genau die Frage, der wir nachgegangen sind. Kann das wirklich sein, dass hier so lange Zeit danach wirklich noch Leute im Auftrag der Stasi eine Mordtat ausführen würden, weil auch sowas ist natürlich mit einem extremen Know-how verbunden. Also knapp 10 Jahre nach der Wiedervereinigung konnte man auch nicht mehr auf das Netzwerk der Stasi etc. zurückgreifen. Also ja, das waren so diese Hauptfragen, denen wir versucht haben nachzugehen.
Und auch die Ermittler sind diesen Fragen nachgegangen. Das machen wir jetzt gemeinsam hier im Podcast, was genau 1962 passiert ist und inwiefern diese tödlichen Schüsse tatsächlich ein Motiv 1998 gewesen sein könnten, besprechen wir hier in ARD Crime Time. Wir beleuchten zunächst weiter den Tatort. Das ist eine Bundesstraße, die ist von der Polizei abgesperrt worden. Markus, wie sieht es dort aus und wie geht die Kriminaltechnik bei der Spurensicherung vor?
Ja, genau. Also der Tatort befindet sich auf der Bundesstraße 84 in Osthessen zwischen Rahsdorf und Hünfeld und verläuft ja direkt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Und das verlassene Taxi von Hans Plüschke stand in einer Senke der sogenannten Herbertstelle, die es heute übrigens so nicht mehr gibt, weil das eine sehr gefährliche Verkehrsstelle war und man diese deswegen mit einer Brücke begradigt hatte, weil es da wohl sehr oft auch zu Unfällen kam. Mhm. Hans Plüschke, der lag aber 50 Meter von seinem Taxi entfernt, tot am Straßenrand. Das ist so ein bisschen, erklärten die Kriminalisten sich damals vor Ort so, dass genau durch diese Delle das Taxi quasi an der Anhöhe der Delle zum Stehen kam. Der Wahlhebel des Automatikgetriebes war nicht auf P gestellt, sondern befand sich im Leerlauf. Also muss hier in diesem Moment Plüschke, wie auch immer, das Taxi verlassen haben. Und das Taxi ist dann unkontrolliert in diese Senke gerollt und kam quasi an dem untersten Punkt dann zum Stehen. Und da es an diesem Morgen auch angefangen hatte zu regnen, hatte man sich entschieden, mit Hilfe der Feuerwehr ein großes Zelt über das Taxi zu spannen, so dass man mögliche Spuren auch ja hier nochmal sichert. Das sieht man auch ganz schön bei uns in der Doku. Da haben wir Tatortfotos von der damaligen Zeit und auch wie dann die Spurentechnik, die Kriminaltechnik hier versucht hat, Faserspuren, Fingerabdrücke, DNA-Spuren zu sichern. Also es wurden zum Beispiel auch alle Polster im Fahrzeug abgeklebt. Es wurden alle Zigarettenstummeln aus den Aschenbechern gesichert, um hier möglichst tatrelevante Spuren zu finden.
Thomas Langer von der Kriminalpolizei haben wir schon zu Beginn gehört. Er erklärt uns jetzt, was dort bei der Spurensicherung gefunden wurde.
Man hat die Fahrzeugtür mit Folien abgeklebt, um Spuren zu schützen und zu sichern. Es konnte festgestellt werden, dass es da wohl Schmauchspuren außen an der Fahrertür gab, die eher dafür sprechen, dass der Schütze außen gestanden hat, als er geschossen hat, möglicherweise nicht in weitem Abstand zum Fahrzeug, vielleicht in einem Abstand von 1 Meter. Die Theorie, dass ein Fahrgast, der auf der Beifahrerseite eingestiegen ist, ihn von dort erschossen hat, die Theorie ist durch diese Feststellung der Schmauchspuren außen an der Fahrertür natürlich weniger wahrscheinlich.
Das sind diese Worte, wo man genau darauf achten muss bei den Ermittlerinnen und Ermittlern. Weniger wahrscheinlich bedeutet also auch, es lässt sich nicht eindeutig feststellen, von wo aus der Schuss abgefeuert wurde.
Ja, tatsächlich. Diesen Satz werden wir auch noch öfter in diesem Fall hören. Da gibt es tatsächlich noch einige Fragezeichen. Und diese heruntergelassene Scheibe spricht eben dafür, dass der Schuss von außen gekommen sein könnte. In der Nacht war es kalt und es hat geregnet. Also man könnte sich vorstellen, dass jemand von außen an das Taxi herangetreten ist und Hans Plüschke quasi für das Gespräch mit dem Unbekannten von außen die Scheibe runtergelassen hat. Das wäre so eine Theorie, eine Erklärung dafür. Aber die Ermittler betonen das mit dem Blick auf die Spurenlage, dass sich das halt nicht wirklich abschließend ja, hundertprozentig feststellen lässt, warum das so war.
Was ist denn noch auffällig am Taxi?
Ja, auch andere Hinweise am Taxi sprechen so ein bisschen dafür, dass ja, es hier zu einer Interaktion kam und Plüschke ja, überraschend, wie auch immer, das Taxi verlassen hat, weil das Standlicht brannte zum Beispiel, der Schlüssel steckte noch, nur der Motor war aus. Also alles Punkte, die eher untypisch sind, wenn man das Taxi wirklich aktiv verlassen möchte. Und wie gesagt, das Fenster der Fahrertür, das war heruntergelassen. Aber das ist jetzt ein Punkt, der hier auch eine große Relevanz hat. Die Geldbörse mit den Tageseinnahmen, die lag noch unversehrt im Auto in der Seitenablage der Fahrertür. Und wie gesagt, die Tageseinnahmen, die waren unberührt.
Es würde die Annahme bestärken, dass es hier einen Mord mit versuchtem Raub gegeben hat. Zum Täter gibt es aber am Tatort keine genaueren Hinweise, erklärt Kriminalpolizist Thomas Langer.
Man hat zwar einzelne Haare finden können, die später auch in der DNA-Datei recherchiert werden konnten, aber führten zunächst zu keinem Treffer. die serologischen Spuren, die man im und am Taxi festgestellt hat, alle Blutspuren, auch an der Brille des Opfers, die waren später alle dem Opfer zuzurechnen. Die Spurenlage war deshalb schwierig, weil es nicht ganz klar war, ob der Taxifahrer, der ja jetzt außerhalb des Taxis lag, dort zu Tode gekommen ist, wo er eben aufgefunden wurde. Als man noch gedacht hat, er wäre vielleicht aus dem Fahrzeug gezogen worden, hat man natürlich auf Schleifspurenähnliches Wert gelegt und danach geschaut. Die waren aber nicht vorhanden.
Die Tatortarbeit können Sie auch mitverfolgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Die Originalaufnahmen von damals in den Filmen von Markus Cebula verlinken wir in unseren Shownotes. Über den Beschreibungstext kommen Sie ganz bequem direkt in die ARD-Mediathek. Wo genau sind die Blutspuren denn gefunden worden?
Ja, Blutspuren befanden sich am Eingangsbereich des Taxis, an der Türschwelle und aber auch an der Tür, am Türrahmen außen. Im Nachhinein wurde jedoch durch DNA-Abgleiche klar, dass das alles das Blut von Hans Plüschke selbst war und nicht von einer dritten Person. Da gab es zum Beispiel auch eine Blutspur am Rand der Fahrertür. Da haben wir auch ein Tatortbild in unserer Doku gezeigt. Und die wirkt auf mich so ein bisschen, als könnte das so ein blutiger Handabdruck sein. Die Ermittler stellen sich natürlich die Frage, wie ist Hans Plüschke eigentlich aus seinem Taxi rausgekommen? Und sie gucken da zuallererst nach Schleifspuren, also könnte ein möglicher Täter ihn herausgezogen haben, finden diese aber nicht. Und deswegen ist so ein bisschen die erste Hypothese, ob er vielleicht noch selbst schwer verletzt das Taxi verlassen haben könnte.
Wir haben schon gehört, es müssen Schüsse gefallen sein. Es war ein tödlicher Kopfschuss, durch den Hans Plüschke gestorben ist. Also es ist auch wichtig, welche Verletzungen an der Leiche gefunden werden. Diese Untersuchungen finden ja eigentlich in der Rechtsmedizin statt, aber das läuft hier ein bisschen anders, als wir das sonst kennen, liebe Hörerinnen und Hörer. Wo wird die Leiche obduziert?
Ja, das war mir tatsächlich auch noch neu. Das hatte uns der damalige Staatsanwalt erzählt, dass das damals noch üblich war, dass die Obduktion von mobilen Obduktionsteams vor Ort gemacht wurden und eben nicht, wie heute üblich, in einem Institut für Rechtsmedizin, in dafür vorgesehenen Sektionssälen. Das heißt, 1998 wurde hier Hans Plüschke in der Friedhofshalle, in der Leichenhalle des Hünfelder Friedhofs von den Rechtsmedizinern begutachtet und hier wurde dann auch nach den genauen Todesumständen gesucht.
Thomas Langer erklärt uns, was dabei am nächsten Tag herausgefunden worden ist.
Man hat bei der Obduktion erfahren, dass der Getroffene wahrscheinlich noch handlungsfähig war. Das heißt, das Fahrzeug aus eigener Kraft verlassen konnte. So war erklärlich, dass die Person etwas außerhalb des Taxis zu liegen kam. Man spricht in solchen Fällen, wenn das Hirn verletzt ist, von einer tödlichen Hirnfunktion, die das Hirn erlitten hat. Aber der Körper ist durchaus bis dahin noch begrenzt handlungsfähig. Dann hat man festgestellt, dass der Taxifahrer jetzt mit einer Kleinkaliberwaffe erschossen wurde. Die Einschusswunde befand sich oberhalb des rechten Augenlides in der Nähe der Nasenwurzel. Es waren viele kleine Einzelteile, die man bei der Obduktion sichergestellt hatte. Man hatte mehrere Projektilteile im Gehirn von Herrn Plüschke gefunden und diese Teile sollten weiter untersucht werden.
Wir fokussieren mal auf die Kleinkaliberwaffe. Die wird, soweit ich weiß, beim Sport- und Zielschießen verwendet. Gibt es da noch eine genauere Eingrenzung?
Ja, nicht so wirklich. Also, weil alles, was die Ermittler haben, sind, wie gerade von Herrn Langer erwähnt, diese Projektilsplitter im Kopf des Opfers, die sie finden. Und die Waffe anhand dieser Projektilteile zu identifizieren, ist äußerst schwierig. Dennoch versuchen sie es und geben diese gefundenen Teile an das LKA, wo hier eine schusswaffenspezifische Bestimmung stattfinden soll. Und dort kommen die Experten zu dem Ergebnis, dass zum einen dieser Schusskanal leicht aufsteigend war, also dass sich das Geschoss auch zerlegte im Kopf. Das Problem waren aber, wie gesagt, diese vielen einzelnen Geschossteile, wodurch jetzt eine konkrete Abgleich, was da für eine Waffe zum Einsatz gekommen sein könnte, nicht so gut möglich war.
Das klingt wie so ein enorm riesiges Puzzle. Lassen sich solche Teile auch irgendwie wieder zusammensetzen?
Ja, tatsächlich schaffen sie es, diese Geschossteile wieder zusammenzusetzen und auch herauszufinden, dass es sich um das Kaliber 22 gehandelt haben muss, was hier zum Einsatz kam. Also eher ein kleineres Kaliber, wenn man das jetzt mal zum Beispiel vergleicht mit dem 9mm Kaliber. Also das bedeutet, dass das Projektil einen Durchmesser von 0,22 Zoll hat. Das entspricht umgerechnet ungefähr 5,6 Millimetern, also etwa so, ja, so dünn wie ein ganz normaler Bleistift, wie man ihn kennt. Mhm. Und die Waffensachverständiger im LKA in Wiesbaden vermuten, dass das Geschoss aus einer umgebauten Waffe stammen könnte, also einer Schreckschusswaffe mit einem umgebauten oder abgesägten Lauf, einem Gewehr. Sie kommen darauf, weil das Projektil so zerstört ist und nicht so eine wirklich gerade Flugbahn hatte, was einfach für eine manipulierte Waffe sprechen könnte. Es kam aber auch die Vermutung auf, dass es hier auch um einen Schießkugelschreiber gehandelt haben könnte, der hier zum Einsatz gekommen ist.
Wenn wir jetzt mal diese Annahme Schießkugelschreiber weiter verfolgen, könnte so ein Waffentyp Hinweise geben auf den Täter und seine Herkunft?
Ja, das ist natürlich total schwierig und hypothetisch, zumal ja, wie gesagt, bis heute auch nicht die wirkliche Waffe gefunden werden konnte oder genau der Waffentyp bestimmt werden konnte. Es sind halt alles nur Mutmaßungen. Aber man weiß natürlich, dass Schießkugelschreiber, insgesamt umgebaute, verdeckte Waffen, auch in Geheimdienstkreisen genutzt wurden und natürlich auch damals in der DDR. Deswegen ist es zumindest eine theoretische Überlegung, ob der Täter vielleicht aus dem Umfeld ehemaliger DDR-Grenzer, Stasi etc. kommen könnte und Zugriff auf so eine Waffe gehabt haben könnte. Aber wie gesagt, alles nur Vermutung. Einen Beweis, eine konkrete Eingrenzung für eine Beteiligung solcher Personenkreise ist das natürlich noch lange nicht.
Hans Plüschke wird 59 Jahre alt. Er hinterlässt seine Frau und 5 gemeinsame Kinder. In Hünfeld war er stadtbekannt. Viele können mit dem Namen etwas anfangen. Sein Tod hat auch über die Familie hinaus für Reaktionen gesorgt. Wie groß ist die Trauer gewesen?
Ja, also gerade die Anteilnahme bei der Beisetzung, die war in Hünfeld enorm. Also es kamen knapp 500 Leute zu dieser Beerdigung. Und die Lokaljournalistin der Fuldaer Zeitung, Daniela Petersen, die wir auch dazu interviewt hatten, sagte uns, ja, das war auch ein riesiges Thema in der Region. Fast jeder kannte ihn. Also Hans Plüschke engagierte sich im Handballverein seiner Söhne. Er war natürlich als Taxifahrer stadtbekannt, hat zusammen mit seiner Frau dieses Unternehmen geführt, hatten 2 BMW-Taxis dafür im Einsatz. Und er ist auch vorher Bus gefahren. Er ist Linienbus gefahren und er ist sogar auch Schulbus gefahren. Und selbst das ist noch ja einigen Leuten, mit denen ich gesprochen hatte, in Erinnerung geblieben. Mhm. Und dieser Mord, der sorgt für eine ganz, ganz große Unsicherheit auch einfach in der Region. Denn der Mörder lief ja zu diesem Zeitpunkt weiterhin frei herum.
Die Polizei macht dann auch Ermittlungsarbeit in die Richtung, dass sie die Frau von Hans Plüschke befragt. Was erfahren die Ermittler von ihr?
Ja, sie erfahren, dass sie sich an diesem Samstagnacht wie üblich diese Schicht geteilt haben. Also erst ist seine Frau Ilse Plüschke das Taxi gefahren und gegen Mitternacht hat dann Hans Plüschke übernommen, seine Frau den Funk zu Hause in der Zentrale. Ja, und somit hatte sie auch dann ein Alibi.
Wir rekonstruieren die Tatnacht später noch genauer hier im Podcast ARD Crime Time. Kann sie denn den Ermittlern irgendetwas sagen, ob es eine Bedrohung beispielsweise gegeben hat, gegen sie oder die Familie?
Ja, sie wurde natürlich nach dem Mord mehrmals befragt, auch von der Polizei, auch ob sie eine Erklärung hat, was dahinter stecken könnte. Und das hat uns Thomas Langer von der Kripo Fulda auch berichtet, dass sie auch gefragt wurde, ob es denn irgendwelche möglichen Bedrohungen gegenüber ihrem Mann gab. Das hat sie damals aber direkt nach der Tat erstmal verneint. Doch was in dem Zusammenhang dann doch etwas aufhorchen ließ, war, dass Hans Plüschke wohl ja aus Sorge vor einer möglichen Rache eine Waffe bei sich geführt hatte, seit der Wiedervereinigung oder danach dann genau. Und das zeigt ja schon, dass er irgendwie sich ein bisschen Sorgen machte um sich, um seine Familie. An diesem Abend aber hat er diese Waffe wohl nicht bei sich getragen. Aber ein mögliches familiäres Motiv, das konnten die Ermittler relativ schnell ausschließen. Aber auch sonst hatten sie nicht wirklich eine heiße Spur 1998. Aber auf der anderen Seite die Spekulationen, die wuchsen natürlich immer weiter. Denn diese Vergangenheit von Hans Plüschke beim Bundesgrenzschutz 1960, das war jetzt natürlich schon im Fokus der Öffentlichkeit.
Eine Sonderkommission der Kripo Fulda untersucht diesen Fall und zu den Ermittlungsarbeiten von Thomas Langer und seinen Kollegen gehört es auch, sich mit der Biografie des Opfers zu beschäftigen, eben auch mit der Zeit speziell beim Bundesgrenzschutz von Hans Plüschke. Abgekürzt spricht Thomas Langer vom Bundesgrenzschutz mit BGS.
Herr Plüschke war gelernter Maurer, ist mit 20 Jahren zum BGS gegangen und ist aus dem BGS 1970 ausgeschieden. Und ab da hat er sich mit seiner Ehefrau eben dieses Unternehmen aufgebaut und wurde Taxifahrer. Nach Bekanntwerden der Tat und des Opfers gingen natürlich Hinweise ein. Einige Hinweise betrafen auch diesen Grenzzwischenfall von 1962, auf den hingewiesen wurde, bei dem Herr Plüschke eine tragische Rolle spielte.
Und über diesen Zwischenfall an der Grenze und eine mögliche Verbindung haben wir schon kurz gesprochen. Jetzt kommen hier die Details. Hans Plüschke hat als Bundesgrenzschütze einen DDR-Hauptmann erschossen, 1962. Und die Ermittler gehen der Frage nach, ob das ein Motiv sein könnte für die Tat 1998. Damit wir diese Vermutung ein bisschen besser verstehen, wollen wir auch genauer erzählen. Was ist da passiert, Markus?
Ja, dieser Zwischenfall veränderte das Leben von Hans Plüschke eigentlich für immer und maßgeblich. Und wie ja jetzt auch dieser Fall zeigt, ja bis 1998. Wir machen dafür einen Zeitsprung. Wir gehen in den Sommer 62, also wir sind mitten im Kalten Krieg. Deutschland ist geteilt in die DDR und die BRD in Ost und West. Und 1959 trat der junge Hans Plüschke damals dem Bundesgrenzschutz bei. Und sein Einsatzort war Hünfeld, also an der innerdeutschen Grenze in der Rhön, an der Grenze zu Thüringen bei Geisa. Ihm gegenüber standen damals junge DDR-Grenzsoldaten der NVA. Und diese Grenze, die war anders, als man das ja aus den Bildern vielleicht dann so kennt, auch gerade später 70er, 80er Jahre. Die war damals noch nicht komplett abgeriegelt.
Also kein Stacheldraht.
So ist es genau. Sie war teilweise sogar echt wirklich nur mit den historischen Grenzpfosten abgetrennt. Also es war die sogenannte grüne Grenze, eine offene Grenze an sehr, sehr vielen Stellen. Und das änderte sich eigentlich erst 1961 mit dem Mauerbau in Berlin. Und da sollte dann auch hier in der Rhön, sollte die Grenze geschlossen werden. Auch hier noch mit einem ja eher einfachen, wie eine Art Weidenzaun, der doppelreich aufgestellt werden sollte. Und genau an diesem 14. August 1962 patrouillierte Plüschke mit zwei BGS-Kollegen entlang dieser Grenze bei Wiesenfeld. Sie wollten sich nämlich ein Bild machen, wie diese Baumaßnahmen der DDR ablaufen. Das hatte man natürlich da auch beobachtet, wie dieser Grenzzaun errichtet wurde innerhalb der DDR. Und sie sahen dabei die NVA-Pioniere, wie sie damit beschäftigt waren, genau diesen Doppelzaun zu errichten. Und da sind sie an einer sehr speziellen Situation vorbeigekommen, an einem sehr speziellen Grenzlinie, an wo die Grenze eine Art Knick macht. Und hier patrouilliert auch Plüschke mit seinen Kollegen. Und auf DDR-Seite hatte man natürlich auch diesen BGS-Trupp um Plüschke beobachtet und auch gesehen, was die machen. Und hier gab es jetzt die Befürchtung, ob diese drei BGS-Beamten hier in diesem Knick quasi eine Abkürzung gemacht haben und so illegal DDR-Gebiet betreten haben könnten.
Und das ist auch eine ganz wichtige Frage in diesem Fall. Also wir schauen auf diese Linie der Grenze, den Grenzverlauf, auch in den Filmen, liebe Hörerinnen und Hörer, in der ARD-Mediathek, verlinkt in unseren Shownotes. Und wir gehen gleich auch noch genauer darauf ein, welche Ermittlungen es später dazu auf Ost- und Westseite gegeben hat, ob die Beamten vom Bundesgrenzschutz tatsächlich die Grenze überschritten haben. Da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. In der Situation selbst reagieren aber die DDR-Grenzsoldaten. Was passiert da?
Ja, der DDR-Kompaniechef Rudi Arnstadt hatte versucht, die Beamten des BGS zu stellen. Er hat sie wohl angerufen mit Halt, stehen bleiben, sie befinden sich auf DDR-Gebiet, sie sind festgenommen und wollte das quasi hier eine Art Exempel statuieren. So wirkt es auf mich jetzt im Nachhinein. Es kam dann zu einem Schusswechsel. Also konkret fiel ein erster Schuss der NVA-Grenzsoldaten in Richtung der BGS-Beamten rund um Plüschke. Und Plüschke schoss darauf sofort zurück und traf Arnstadt direkt am rechten Auge und verletzte ihn so schwer, dass er noch hier vor Ort verstarb.
Diese Situation wurde in der DDR als gezielter Mord durch westdeutsche Kräfte dargestellt. Das hier ist jetzt eine Originalaufnahme, ein Ausschnitt aus dem DDR-Fernsehen, aus dem Archiv, aktuelle Kamera, 17. August 1962, Deutscher Fernsehfunk.
Das ist der Tatort, von dem der hinterhältige Mordüberfall auf unsere Grenzschutzorgane erfolgte. Die hier im Hinterhalt mit entsicherten Handfeuerwaffen stehenden westdeutschen Söldner gehören zu dem gleichen Streifentrupp der Grenzprovokateure, von dem die gezielten Salven aus Schnellfeuerwaffen abgegeben wurden. Zu Ehren des Meuchlings ermordeten Offiziers der Nationalen Volksarmee trat auf allen Sendern des Deutschen Demokratischen Rundfunks um 11 Uhr eine Minute Funkstille ein.
Zu dieser Wortwahl hören wir die Einschätzung von Jochen Staat. Er ist Historiker an der Freien Universität Berlin und er beschäftigt sich intensiv mit der Aufarbeitung von DDR-Geschichte. Staat ist Projektleiter der Forschungsgruppe SED-Staat.
Der Todesfall von Arnstadt hat in der DDR eine riesige Propagandakampagne ausgelöst, weil er der Beleg für die dort herrschenden Kräfte war, dass man aufzeigen konnte, die Aggressivität geht vom Westen aus. Sie töten unsere tapferen Friedenskämpfer an der Grenze. Und das macht es notwendig, dass wir die Grenze weiter befestigen und ausbauen. Die Situation ist von der DDR-Seite damals hochgepusht worden. Es wurde dieser Grenzzwischenfall so hochgespielt, dass man denken konnte, also hier ist ein fast kriegerischer Zusammenstoß erfolgt und der kann Folgen haben für den Weltfrieden. Die SED-Führung brauchte Helden für ihre Propaganda. Und Arnstadt war einer der herausragenden Helden, weil er von westlicher Seite erschossen wurde und man mit diesem Heldenmythos, den man um ihn gesponnen hat, immer wieder betonen konnte, ihr seht euch an, welche Gefahr von der westlichen Seite ausgeht.
Jochen Staat von der FU Berlin, und in der ARD-Mediathek können Sie auch die vielen historischen Aufnahmen sehen von damals, auch von Rudi Arnstadts Beerdigung und auch von Gedenkstätten für den NVA-Hauptmann. Markus, wie ist denn die Perspektive der BRD, der Bundesrepublik Deutschland, gewesen? Wie hat die den Schuss eingestuft?
Ja, im Westen wurde die Fuldaer Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft in Fulda eingeschaltet und ermittelte auch vor Ort an diesem Tatort. Und für sie war die zentrale Frage, hat Hans Plüschke den NVA-Hauptmann hier vorsätzlich erschossen? Und sind die BGS-Beamten wirklich auf DDR-Gebiet gewesen? Also das ist den zwei Fragen, denen die Ermittler hier nachgegangen sind. Sie kamen aber relativ schnell zu dem Ergebnis, dass ja die BGS-Beamten um Plüschke eben nicht die Grenze überschritten hätten und dass der Schuss von Hans Plüschke notwendig gewesen sei, weil die NVA-Grenzsoldaten zuerst geschossen hatten.
Das heißt, für ihn hat das auch keine Folgen gehabt?
Tatsächlich musste Plüschke also in der BRD jetzt hier keine strafrechtlichen Konsequenzen fürchten. Und da es auch kein Auslieferungsabkommen mit der DDR gab, musste er jetzt auch erstmal nicht fürchten, dass ihm da irgendetwas drohte. Aber natürlich blieb trotzdem die Angst bei ihm. Aber die westdeutschen Behörden hielten seinen Namen dann doch eher erstmal verdeckt. Also die Unterlagen auch seitens DDR lassen auch vermuten, dass man auch nicht wusste, wer der Schütze genau war. Da tauchen auch andere Namen auf als Hans Plüschke. Also das zeigt, sie hatten zwar Bemühungen gehabt, sie hatten auch Spitzel im Westen, die sich informiert hatten, die sich umgehört hatten in Hünfeld, wer könnte denn der Schütze gewesen sein. Aber der Name, der da kursierte, das war nicht Hans Plüschke. Also wie gesagt, in der DDR war Hans Plüschke unbekannt.
Wir haben auch schon gehört, diesen Ausschnitt original von damals im Fernsehen in der DDR wurde der Vorfall für Propaganda genutzt, um die westliche Aggression anzuprangern. Zu welchem Ergebnis kommen dann die Ermittler in der DDR?
Ja, genau. Auch die Mordkommission der Volkspolizei der DDR ermittelte damals vor Ort in Wiesenfeld. Und für sie war auch die zentrale Frage, haben die Bundesgrenzschutzbeamten die DDR illegal betreten oder nicht? Das sieht man dann auch auf diversen Tatortfotos, wie sie akribisch den Tatort vermessen. Sie ziehen Linien von Grenzstein zu Grenzstein und versuchen hier wirklich sehr akribisch, ja, alles aufzunehmen, was irgendwie diese Frage klären könnte. Das DDR-Regime macht den getöteten Hauptmann Rudi Arnstadt direkt danach zu einem Helden. Also sie nutzen ihn auch, um auf den westlichen Aggressor wieder hinzuweisen, dem sie zum Opfer gefallen sind. Und sie schwören auch ganz klar, wie wir gehört haben, dem Todesschützen, also dem in DDR unbekannten Hans Plüschke, schwören sie Rache. Und sie drohen Vergeltung an.
Wir haben hier im Podcast auch schon über die Ermittlungen von der ZERF geredet, von der Zentralen Ermittlungsstelle für Regierungs- und Vereinigungskriminalität. Ist die auch auf diesen Fall aufmerksam geworden? Später hat die das auch nochmal untersucht?
Genau, tatsächlich nach der Wiedervereinigung hatte sich auch die ZERF nochmal mit diesem Fall beschäftigt und hat diesen versucht auch nochmal aufzuarbeiten, hat nochmal die Zeugen von damals befragt, hat sich die ganzen Ermittlungen nochmal durchgeschaut und auch sie kam zu dem Ergebnis, dass der Schuss von Hans Plüschke Notwehr war. Doch ob jetzt die BGS-Beamten um Plüschke tatsächlich die Grenze an diesem Knick übertreten haben oder nicht, das lässt sich bis heute nicht abschließend feststellen. Also von DDR-Seite ist das bis heute noch ganz klar formuliert, dass sie diesen Knick übertreten haben. Und im Westen, die Fulderer Ermittler, da ist aus den Unterlagen ganz klar hervorzulesen und aus den Tatortskizzen, nein, sie sind diesem Knick immer auf bundesdeutschem Gebiet gefolgt.
Wir hören dazu auch eine ganz ähnliche Einschätzung des Historikers Philipp Metzler. Er ist im Vorstand der Gedenkstätte Point Alpha an der ehemaligen innerdeutschen Grenze zwischen Thüringen und Hessen.
Natürlich sind wir eher dazu geneigt, immer der bundesrepublikanischen Sichtweise zu glauben, weil wir natürlich wissen, dass an vielerlei Stellen, gerade von der DDR-Seite, natürlich massiv Propaganda auch betrieben worden ist. Ich glaube, es ist tatsächlich einfach nicht aufklärbar, wenn man objektiv daran geht. Wir haben wirklich diese Aussage gegen Aussage-Konstellation. Wir wissen also nicht wirklich, ob es so gewesen ist.
Um die Frage nach dem Motiv für die Tat 1998 zu beantworten, wollen wir uns noch genauer mit der Nacht beschäftigen, in der das Ganze passiert ist. In einer Nacht von Samstag auf Sonntag, 15. März 1998, wird Hans Plüschke getötet. Was ist passiert, bevor er erschossen wurde? Das untersucht die 10-köpfige SOKO in Fulda. Es geht darum, die letzten Stunden zu rekonstruieren. Thomas Langer.
Wir haben zunächst einmal feststellen müssen, dass ab 0 Uhr in dieser Nacht eigentlich von diesen drei Taxiunternehmen nur noch das Taxiunternehmen Plüschke zugange war. Frau Plüschke ist bis gegen 1 Uhr oder 1.30 Uhr gefahren in dieser Nacht und ist dann nach Hause gefahren, hat ihren Mann noch angetroffen und er hat dann ab 2 Uhr das Taxi übernommen. Es gab dann ab 3.30 Uhr etwa Bestellungen von der Diskothek Confetti, einer damals in Hünfeld befindlichen größeren Diskothek. Ich glaube, in der Tatnacht waren etwa 1.400 Personen da drin. Diese Diskothek hat dann, weil die um 4 Uhr schließt, ab 3.30 Uhr etwa Taxis angefragt. So bekam er einen Anruf und hat dann eine Fahrt von 4 jungen Menschen gehabt, das heißt 2 Damen und 2 junge Männer.
Und hier nun die Vermutung oder auch die Frage, nach dieser Nacht, an diesem frühen Morgen, trifft Plüschke hier auf den oder die Täter?
Ja, zunächst fährt Hans Plüschke erstmal 4 Disco-Besucher in die umliegenden Dörfer nach Hause. Das sind im konkreten Fall 2 Frauen werden im benachbarten Kirchhasel, 2 junge Männer in Großen Taft abgesetzt. Das ist alles im Umkreis davon 10 Kilometern von Hünfeld. Die Alibis dieser 4 Fahrgäste werden auch überprüft und sie können auch ganz klar als die möglichen Täter erstmal ausgeschlossen werden. Nachdem er alle diese Fahrgäste hier abgeladen hatte, fährt Hans Plüschke in der Nacht wieder zurück nach Hünfeld. Bei dieser Fahrt hat er erstmals keinen Fahrgast dabei. Denn Plüschke fährt wieder zurück zur Disco Confetti, weil er hier wieder angefragt wurde, um erneut Gäste nach Hause zu bringen. Die Angestellte der Diskothek ruft Hans Plüschke auch noch an diesem Abend, führt das letzte Telefonat mit Hans Plüschke in dieser Nacht und bittet ihn, dass er doch wiederkommen soll und noch weitere Fahrgäste abholen soll.
Und an diesen Wortlaut kann sich der Oberstaatsanwalt in Fulda, Lars Streiberger, noch ganz gut erinnern. Das Ganze wurde nämlich in der Befragung nochmal thematisiert, der Angestellten.
Der Plüschke hat dann gesagt, ich fahre den nur noch nach Hause, dann komme ich. Es könnte sein, dass er damit den Täter gemeint hat, dass zu dem Zeitpunkt, als er dieses Telefonat mit der Angestellten Diskussion geführt hat, dass da der Täter bei ihm im Fahrzeug saß oder am Ende vor dem Fahrzeug stand. Was dann passiert ist, ist unklar. Es könnte sein, dass der Täter den Taxifahrer berauben wollte, er aber beispielsweise in Dunkelheit entgegenkommende Scheinwerfer gesehen hat von Fahrzeugen, die sich dem Tatort nähern, was ihn dazu hätte veranlassen können, die Tat nicht weiter zu vollenden, sondern die Geldbörse da zu belassen, wo sie später gefunden worden ist und dass er deshalb geflüchtet ist.
Lars Streiberger, der Oberstaatsanwalt, der die Ermittlungen geleitet hat. Kurz nach 4 Uhr wird Plüschke dann durch einen gezielten Kopfschuss getötet. Und der Oberstaatsanwalt hat auch die vielen Unklarheiten angesprochen. Welche Möglichkeiten gibt es für die Ermittler noch, um den Täter nahe zu kommen?
Tatsächlich kann durch diesen letzten Anruf aus der Disco die Zeit relativ gut eingeschränkt werden. Also in dieser Disco, so wurde uns das erzählt, gab es damals um 4 Uhr immer eine Glocke, die geläutet hatte und somit das bevorstehende Ende den Besuchern signalisierte, dass sie sich langsam auf den Weg machen konnten, letzte Bestellung machen etc. Und die Angestellte konnte sich noch sehr gut daran erinnern, dass sie diesen Anruf an Plüschke eben kurz nach dem Erklingen dieser Glocke machte und sich bei Plüschke auf seinem Mobiltelefon im Taxi meldete. Ein Zeuge wiederum fand Plüschke um 4.10 Uhr leblos auf der Straße liegend. Sprich, sie konnten die Tatzeit relativ gut eingrenzen und kamen darauf, dass es gegen 4.09 Uhr gewesen sein müsste, dass Plüschke hier auf seinen Mörder traf und er ihn erschossen hat. Wir haben ja auch schon gesagt, dass die Auswertung der Spuren sehr unklar war. Also, ob der Schuss innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugs gefallen ist, dass das alles nicht ganz so eindeutig geklärt werden konnte. Und was natürlich jetzt auch sich aufdrängt, waren diese besonderen Details, also die Verbindung zu dem Grenzzwischenfall 1962, die sich jetzt ja wirklich aufdrängten. Also erstens war es mehr oder weniger dasselbe Verletzungsbild. Also Hans Plüschke starb durch einen Schuss oberhalb des rechten Auges. Genau dieser Schuss führte auch damals bei Rudi Arnstadt zum Tod. Und die zweite Sache: Die Tatorte liegen natürlich nur wenige Kilometer beieinander. Also das hatte einen seltsamen Beigeschmack.
Diese Details, diese Übereinstimmungen möglicherweise beobachten die Ermittler also besonders aufmerksam. Und es gab auch konkrete Hinweise auf eine Person am Straßenrand in dieser Nacht. Ein Anhalter, der zur Tatzeit mit einem Feuerzeug an der Bundesstraße gesehen worden ist. Konnte die Polizei diese Person ermitteln?
Ja, genau. Dieser Anhalter hatte damals eine sehr große Rolle in den Ermittlungen gespielt, weil er nämlich in der Nähe des Tatortes zu der Tatzeit von anderen Autofahrern gesehen wurde. Und dieser Anhalter war für die Polizei natürlich äußerst wichtig, weil sie hatten natürlich die Hoffnung, dass es entweder ein Tatzeuge sein könnte oder am Ende vielleicht sogar der Täter, wodurch sie dann eine große Fahndung ausrufen nach einem Mann, der etwa 35 Jahre alt war, dunkel gekleidet und wie gesagt mit einem Feuerzeug versucht hatte, Autos anzuhalten. Die Polizei versucht bei der Bevölkerung hier auf mögliche Hinweise zu stoßen, die sie an diesem frühen Sonntagmorgen gemacht haben könnten, und machen auch eine sehr große Öffentlichkeitsfahndung nach diesem Anhalter. Aber die blieb leider erfolglos.
Wer erschoss Hans Plüschke? Ist die Tat von einem ehemaligen DDR-Grenzer oder von Stasi-Leuten verübt worden? Bei der Suche nach einer Antwort darauf stoßen wir auf ein Interview, das Hans Plüschke 7 Monate vor seinem Tod gegeben hat. 1997 spricht er mit dem Hessischen Rundfunk und ergibt sich zu erkennen. Er offenbart im HR-Fernsehen, dass er Rudi Arnstadt erschossen hat.
Wie die dann drüben gerufen haben: Halt stehen bleiben, und mit Halt stehen bleiben fiel ja auch schon der Schuss. Da habe ich dann die Waffe von der Schulter gerissen, durchgeladen, entsichert und gefeuert. Das ist immer eine komische Situation, wenn man gesagt kriegt, man hat einen Menschen umgebracht oder erschossen, und wenn es nur Notwehr ist. Der hat seinen Dienst getan und wir haben unseren Dienst getan, aber dass man dafür da so eine hellen Sache aufzieht, kann ich überhaupt nicht verstehen. Das ist, da hatte ich eigentlich immer am meisten Angst vor, dass die eventuell immer meinen Kindern was antun, dass sie eins entführen und so. Und vielleicht Druck ausüben wollten, dass ich mich stelle. Weiß ich nicht. Also das war für mich immer die größte Belastung.
Wir hören hier einen, finde ich, sehr bewegten Hans Plüschke, der später erschossen wurde. Wir hören ihn selbst in einem Ausschnitt aus der Nachrichtensendung Hessenschau von 1997, so viele Jahre später und aber ein Jahr vor seinem Tod. Das sind offene Worte. Wie sehr hat er sich da möglicherweise mit in Gefahr gebracht?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir uns auch gestellt hatten, weil es auch unklar ist, wie viel kannten bis dahin schon seinen Namen. Aus unseren Recherchen würden wir sagen, es war schon bekannt, gerade im Hünfelder Raum, dass er der Todesschütze war, aber bundesweit vermutlich noch nicht. Deshalb schwingt bis heute natürlich diese Vermutung mit, dass dieses Fernsehinterview von Hans Plüschke auch der Auslöser für einen möglichen Täter gewesen sein könnte, wenn man dieser Theorie folgt, dass die Rache aus möglichen ehemaligen DDR-Kreisen stammen könnte. Ne? Andere, wie seine Frau, die Ilse Plüschke, sagte später in einem Fernsehinterview, dass sie immer der Meinung waren, dass Hans Plüschkes Identität durchaus ja bekannt gewesen sei.
Gibt es in den Ermittlungen der Polizei und der Staatsanwaltschaft Fulda zu möglichen Tätern denn eindeutige Belege für eine Bedrohung durch die Stasi?
Ja, die gab es damals nicht und die gibt es auch bis heute nicht. So haben es uns die Ermittler zumindest geschildert. Sie haben natürlich intensiv gesucht, Befragungen gemacht zu möglichen Tätern, haben sich auch die ganzen alten Akten aus den 60ern angeschaut, haben sich da auch versucht, irgendwelche Hinweise auf Personen zu finden, die hier als Täter in Betracht kommen könnten, haben viele Ex-NVA-Grenzsoldaten, die noch heute in dem Grenzgebiet auch leben, zum Beispiel befragt hier im thüringischen Geiser, die sich da zum Beispiel auch in Vereinen nach der Wiedervereinigung zusammengeschlossen haben, die sich auch organisieren, jährliche Gedenkveranstaltungen zum Todestag von Rudi Arnstadt veranstalten. Auch sie wurden befragt, aber konkrete Beweise für eine Beteiligung ehemaliger Grenzbeamten, ehemaliger Grenzsoldaten der DDR oder von Stasi-Leuten an dem Mord, die gab es nicht.
Der Oberstaatsanwalt Lars Streiberger beschreibt uns, was die Ermittlungen insofern sehr schwierig macht.
Die Staatsanwaltschaft braucht, um Ermittlungen zu führen, einen Anfangsverdacht. Das heißt also zureichende tatsächliche Anhaltspunkte gegen eine konkrete Person. Es gibt da ja verschiedene Archive, das Militärarchiv der ehemaligen DDR beispielsweise, dort hat man nachgefragt. Auch sonst hat man Zeugen vernommen, die in Kameradschaften waren, aber in diese Richtung. Das heißt also ehemalige Grenztruppen der DDR oder auch MFS haben wir keinerlei Anhaltspunkte gefunden, dass wir gegen eine konkrete Person prozessuale Maßnahmen hätten ergreifen können.
Alles, was zulässig ist innerhalb der Ermittlungen, ist versucht worden, aber ohne Ergebnis. So hat uns das der Oberstaatsanwalt Lars Streiberger beschrieben. Fassen wir mal bis hierhin zusammen. Am Tatort gefundene Spuren liefern keine konkreten Hinweise auf den Täter oder die Tatwaffe. Es gibt da nur Vermutungen. Eine Beteiligung ehemaliger Stasi-Leute oder DDR-Grenzer wurde intensiv geprüft, aber es gibt keine Beweise oder konkrete Verdachtsmomente. Der Fall bleibt ungeklärt, ist ein Cold Case, aber mehr als ein Jahr später bekommen die Ermittler dann neue Hoffnung. Am 22. Juni 1999 wird in einem Steinbruch ein Toter gefunden. Der Tatort nur wenige Kilometer von dem Ort entfernt, an dem Hans Plüschke erschossen wurde. Und besonders auffällig ist die verwendete Schusswaffe. Was ist hier genau passiert?
Ja, die gefundene Person tötete sich mit einer Kleinkaliberwaffe. Und da kam natürlich schnell die Vermutung auf, ob es sich hier vielleicht um dieselbe Waffe, dasselbe Kaliber handeln könnte, wie die Tatwaffe, mit der Hans Plüschke erschossen wurde, ein Jahr zuvor. Und es stellte sich dann auch noch heraus, dass diese Person häufig nachts auch in dieser Gegend unterwegs war und wohl auch in Tatortnähe mal gesehen wurde.
War das also möglicherweise der Anhalter, der vergeblich gesucht worden ist?
Ja, das ist auch eine große Frage, die bis heute nicht beantwortet werden konnte. Es kann natürlich durchaus sein, dass das die ein und dieselbe Person gewesen sein könnte, ne? Also die Person, die diese Lichtzeichen mit dem Feuerzeug gemacht haben soll. Ob es jetzt wirklich die identische Person ist, wie gesagt, lässt sich nicht wirklich klären, weil sich dieser Anhalter ja bis heute nicht bei der Polizei gemeldet hat und auch nicht gefunden werden konnte. Wir wissen es also einfach nicht. Die Ermittler sicherten dann noch bei dem Mann ein Tagebuch, in dem sich Aufzeichnungen befanden, die er mit dem Kürzel IGM, illegale Geldmittelbeschaffung, abkürzte. Also er hatte verschiedene Einbrüche begangen in der Region etc. Und so kam die Hypothese auf, dass vielleicht dieser Mann, der sich hier im Steinbruch selbst das Leben genommen hatte, versucht haben könnte, hier Hans Plüschke, einen Taxifahrer, in dieser Nacht zu berauben.
Ist die Kripo endlich hier auf der Spur von Plüschkes Mörder?
Ja, das könnte jetzt vielleicht ein DNA-Abgleich der Waffe oder auch der gefundenen Spuren im Taxi klären, ne, ob das hier vielleicht dieser junge Mann etwas mit der Tat zu tun haben könnte. Doch das Gesetz verhindert weitere Ermittlungen. Für die Ermittler ist ja damals an dieser Stelle Schluss, ob sie das wollen oder nicht.
Das erklärt uns jetzt genauer Matthias Jahn. Er ist Professor für Strafrecht und Strafprozessrecht an der Goethe-Universität Frankfurt am Main.
Gegen Tote darf deshalb nicht ermittelt werden, weil das Strafverfahren in der ganz klassischen Sichtweise der Schuldfeststellung dient. Mit dem Tod endet aber die Möglichkeit, dass man Schuld auf sich geladen hat. Der Tote hat keine Möglichkeit mehr, sich im Verfahren zu verteidigen. Das heißt, er hat auch nicht die Möglichkeit zu gestehen. Er kann sich zu dieser Tat nicht mehr verhalten. Und um seine Persönlichkeitsrechte zu schützen, muss das Verfahren eingestellt werden. Und es sind finanzielle, sogenannte fiskalische Gründe. Der Staat ist nicht dazu da, allen Erkenntnisinteressen bis ins Letzte nachzugehen, denn das kostet Steuergeld.
Der Strafrechtsexperte Matthias Jahn. Also das bedeutet, Die Ermittler können und vor allem dürfen sie nicht feststellen, ob der Mann, der sich im Steinbruch das Leben genommen hat, der Mörder von Hans Plüschke ist. So viele Jahre später, wir haben jetzt 2025, gibt es aber möglicherweise neue Analysemethoden, die heute vielleicht mehr Licht in die Spuren bringen können?
Ja, also da Mord nicht verjährt, wird dieser Fall natürlich turnusmäßig jährlich immer wieder bei der Kripo-Fulda hervorgeholt und man schaut sich die Akten an, gibt es neue Ansätze, gibt es neue Hinweise, gibt es neue Analysemethoden. Gab es zum Beispiel 10 Jahre nach der Tat, 2008, gab es zum Beispiel einen neuen Ansatz mit feineren DNA-Analysemethoden, die Spuren, die im Taxi gesichert wurden, an der Kleidung von Hans Plüschke erneut zu untersuchen. Da wurden dann auch nochmal Mischspuren gefunden, die man auch asserviert hatte, die jetzt auch durch die Datenbank nochmal geschickt wurden, aber auch hier leider keine Treffer.
Also das heißt auch Kleidung, Spuren, alles das wird weiterhin aufgehoben von der Polizei?
Ja, tatsächlich. Das ist alles noch asserviert. Also die Kleidung von Hans Plüschke, Spurenträger etc., das ist alles noch eingelagert und kann jederzeit wieder für Untersuchungen herausgeholt werden, wenn es sich neue Methoden ergeben sollten, wo man sich nochmal hier einen Ansatz verspricht, um einen Täter zu finden.
Und trotzdem kommt man nicht wirklich voran.
Richtig, genau. Und das merkt man auch in den Gesprächen mit dem Ermittler hier, mit dem Staatsanwalt, wie präsent sie doch diesen Fall, der ja doch schon ein paar Jahre her ist, noch immer vor sich haben. Und man einfach merkt, ja, dass dieser Fall sie ja bis heute beschäftigt. Und auch bis heute, so wurde es uns gesagt, melden sich auch immer wieder mal Leute bei der Polizei oder auch bei der Fuldaer Zeitung mit Hinweisen zu dem Fall, wo sie fragen, Mensch, seid ihr nicht mal danach gegangen und was ist denn hiermit? Also das zeigt einfach, dass dieser Mord an Hans Plüschke, diese Region in Hünfeld gerade, die super beschäftigt, da noch sehr, sehr präsent ist, weil natürlich er auch nie aufgeklärt werden konnte. Und deswegen hält sich aus meiner Sicht auch diese Stasi-Theorie besonders hartnäckig.
Trotzdem stellt sich natürlich die Frage, wie realistisch ist diese Theorie? Hatte die Stasi Killerkommandos, die in Westdeutschland mordeten und auch nach dem Mauerfall noch aktiv gewesen sind? Dazu hören wir die Einschätzung von Helmut Müller-Engbers, der sich auf die Erforschung der Stasi spezialisiert hat. Und Engbers war Leiter der Spionageabwehr beim Verfassungsschutz Berlin bis 2021.
Ich kann nachvollziehen, dass Menschen ein Bild vom Ministerium für Staatssicherheit haben als allmächtige, alles mögliche Wunderwaffe. Eine Art Mythos, der gesellschaftlich kultiviert wird. Dahinter versteckt sich häufig das Überraschende, dass dieser oder jener inoffizieller Mitarbeiter war. Das Ministerium war mächtig, das kann man schon so sagen, aber nicht allmächtig. Es war nicht für alles verantwortlich. Ein organisierter staatlicher Auftragsmord gegen den Grenzer aus dem Westen, der einen Grenzer aus dem Osten wie Rudi Arnschott erschossen hat, wie auch immer die Situation abgelaufen sein mag, ist vollkommen absurd.
Deutliche Worte, die Einschätzung von Helmut Müller-Engbers zur Rache-Theorie. Und davon abgesehen, dass man das hier für möglich oder unmöglich halten kann, Fakt ist, bis heute fehlen der Staatsanwaltschaft in Fulda konkrete Anhaltspunkte dafür. Und auch die Überlegungen von Oberstaatsanwalt Lars Streiberger sprechen weniger für diese Theorie. Es passt nicht zusammen, sagt er.
Wenn tatsächlich ein Rachemotiv vorgelegen hätte, hätte man sich einer Schusswaffe bedienen mit einem größeren Kaliber. Wenn jemand waffenaffin ist, weiß diese Person, dass ein Schuss aus einer Kleinkaliberwaffe nicht unbedingt sicher einen Menschen töten kann. Mir erschließt sich auch die Motivation nicht eines so relativ späten Rachemordes. Zum Zeitpunkt der Tötung von Herrn Plüschke sind ja knapp 8 Jahre vergangen nach der Wiedervereinigung fast. Und da stellt sich mir die Frage, warum denn so spät dieses Rachemotiv erst in die Tat umgesetzt werden sollte. Auch das spricht aus meiner Sicht gegen eine entsprechende Tat aus dem Bereich der Staatssicherheit oder aus dem Bereich der Grenztruppen. Für mich ist es eher wahrscheinlich, dass die Tötung von Hans Plüschke Ergebnis eines missglückten Raubdeliktes war.
Das sind die Einschätzungen von Ermittler Lars Streiberger, der Oberstaatsanwalt in Fulda. Auch danke an dieser Stelle, dass die Ermittler mit uns über solche heiklen Fälle sprechen, die ja nicht vorankommen. Herr Streiberger hat uns auch gesagt, Polizei, Staatsanwaltschaft, sie hätten alles getan, um diese Tat aufzuklären. Und weil das bisher nicht passiert ist, ist das sehr enttäuschend für alle Beteiligten. Markus Cebola hat uns diesen Fall mitgebracht. Markus, was ist denn dein Fazit nach den Recherchen?
Ja, also als ich mit den Recherchen zu dem Fall begonnen hatte, dominierte ganz klar diese Stasi-Theorie. Sowohl in der Presse, in der Berichterstattung, die ich zu dem Fall gefunden hatte, aber auch ja, bei meinen Gesprächen, die ich vor Ort geführt hatte, mit Zeitzeugen, mit Beteiligten etc. Also das war schon sehr, sehr präsent. Umso tiefer ich aber dann eingetaucht bin in diesen Fall und nach meinen Gesprächen auch mit den Ermittlern etc., hatte ich doch mehr und mehr das Gefühl, dass es auch durchaus andere schlüssige Tathypothesen gibt, wie zum Beispiel ein missglückter Raubüberfall, bei dem ein Täter überrascht worden sein könnte, die aber bisher ja nicht so wirklich eine Gewichtung fanden in der medialen Aufarbeitung des Falls oder auch der Darstellung. Und deswegen war uns das wichtig, das auch möglichst ja gleichgewichtet gegeneinander überzustellen. Diese möglichen, wie gesagt, das sind alles nur mögliche Tathypothesen. Ich verstehe total, dass diese Stasi-Theorie sich so verbreitet hat und auch ja sich bis heute so hält. Es ist natürlich auch eine Art Verschwörungstheorie, eine mögliche Erklärung für die Tat. Und der Mensch sucht nach Erklärung. Das ist natürlich eine. Man kommt dann auch nicht so wirklich weiter, weil wenn das die Stasi war, ja mein Gott, dann wird man das wahrscheinlich auch nie herausbekommen, wer der am Ende der Täter gewesen sein könnte.
Und trotzdem ein sehr spannender und sehenswerter Fall zu sehen, nämlich in der ARD-Mediathek. Stasi, Rache oder Raubmord? Wer erschoss Hans Plüschke? Das sind die Filme von Markus Cebola. Vielen Dank, dass du hier zu Gast warst wieder.
Ja, sehr gerne, Felix.
Den Link dazu finden Sie in unseren Shownotes. Das ist der Beschreibungstext zu diesem Podcast, der übrigens von Ingo Naumann produziert wurde. Dankeschön auch dafür an dieser Stelle. Mein Name ist Felix Gebhardt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie uns schon länger hören, dann können Sie uns auch gern schreiben, warum Sie schon so lange dabei sind. Was gefällt Ihnen besonders? Was wünschen Sie sich für dieses neue Jahr 2025 von uns? crimetime@mdr.de, unsere Adresse auch zum Anklicken in den Shownotes. Und wir haben noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Wenn Sie interessiert, wie True Crime recherchiert wird, wie wir Journalisten dabei vorgehen, was im Hintergrund passiert, wenn es um heikle Fälle geht, MDR Investigativ hinter der Recherche mit einem Blick hinter die Kulissen. Reporterinnen und Reporter sprechen über ihre Arbeit, ihre persönlichen Eindrücke und um welche Verantwortung es dabei geht. Den Podcast finden Sie werbefrei in der ARD Audiothek und auch in unseren Shownotes verlinkt.
Das war ARD Crime Time. Produziert vom Mitteldeutschen Rundfunk.